Herzlich willkommen heute hier im Streckenbütchen auf der Berliner Straße 96 in Höfle. Wir haben geöffnet.
Über den Hausbesuch der Radiorunde haben. Mein Name ist Ralf Grote und Werner Räumke hat mich in sein Bütchen gelassen. Werner, das Streckenbütchen hier an der Berliner Straße, ist das schon so ein bisschen so wie zweiter Wohnsitz von Räumkes oder ist das so mittlerweile der erste Wohnsitz?
Also ich muss sagen, ich selber bin ja der hier die meisten Stunden verbringt, jeden Donnerstag von 10 bis um 18 Uhr und darüber hinaus noch zu diversen anderen Geschichten. Also ich persönlich, wenn ich hier sitze und manchmal keiner da ist, das ist wie Urlaub, das ist wie Ferienwohnung. Du sitzt hier, träumst mit offenen Augen, der Blick wandert so, weil wir haben ja das erste regionale Hammermuseum hier integriert, der Blick wandert so rum von den unterschiedlichen Hämmern und du hörst Außengeräusche, du hörst Menschenstimmen, die stehen bleiben. Jetzt haben wir ja noch eine Außengalerie letzte Woche eingeweiht und selbst wenn keiner kommt, wie gesagt, es ist total schön hier und wenn dann noch Leute vorbeikommen und das ist das eigentlich Spannende an der Wirkung dieses Streckenbütchens, dann ist das fast wie Fernsehen, fast wie Krimi.
Wenn man ja immer durch so eine Kolonie gegangen ist und so ein Bütchen gesucht hat, ist man ja meistens auf dem Weg gewesen, sich was zu trinken oder was zu rauchen oder zu essen zu holen. Habt ihr tatsächlich schon mal den einen oder anderen Ahnungslose vor der Tür stehen gehabt, der hier auch eine Kleinigkeit essen oder trinken wollte?
Also dieses Bütchen, um das auch nochmal zu sagen, ist ja 101 Jahre alt und ist ja mal entstanden als Gegenentwurf zum Alkoholismus in den Betrieben. Hier ist ja tatsächlich Selterswasser, Kaffee und Tee ausgeschenkt worden. Und dann liegt es ein bisschen im Dunkeln, ab wann das dann überging, so allmählich in die Bütchen, die wir heute kennen oder die wir früher kannten. Heute sind ja die Bütchen schon kleine Supermärkte geworden. Es ist jedes Mal, wenn wir offen haben, fragt einer, ob wir Zigaretten haben oder ob wir Getränke verkaufen oder ähnliches mehr. Das ist für mich natürlich eine super leichte Geschichte, weil ein paar Hausnummern weiter gibt es Günnis Bütchen hier auf der Straße. Und Günni hat genau das, was eigentlich ein Bütchen ausmacht, das Programm von Klümpchen über Zigaretten bis Bier und so weiter. Der macht auch belegte Brötchen und ähnliches mehr. Und Günni ist ein toller Typ. Übrigens, Günni kommt auch von Radbot und hat sich von Radbot kommend dann in die Selbstständigkeit begeben und hat ein Bütchen aufgemacht.
So wie man Bütchenbetreiber kennt, du bist ja ähnlich jetzt auch schon einer, so ein Bütchenbetreiber, das sind alles Originale, die gibt's und auch diese Originale muss man pflegen. Es hat sich eine ganze Menge getan hier im Bütchen. Ich bin hier gewesen, da seid ihr mehr oder weniger frisch eingezogen, obwohl der ein oder andere Hammer ist mittlerweile schon mit euch hier reingezogen. Es hat sich hier eine ganze Menge getan. Du hast gesagt, es gibt mittlerweile wirklich dieses offizielle Museum mit Öffnungszeiten. Wenn der ein oder andere hier in Hamm noch nicht hier gewesen ist, wann kann er dich denn bzw. euch hier am besten antreffen?
Jetzt machen wir erstmal Betriebsferien den ganzen September, weil Räumkes müssen auch mal in Urlaub, ne? Also wir machen Betriebsferien. Aber ansonsten werden wir auch im Herbst, Winter und Frühjahr durchhalten. Jeden Donnerstag von 10 bis 18 Uhr sind wir hier präsent. Und für diejenigen, die beispielsweise mit ihrer Kindergartengruppe, mit ihrer Schulklasse, mit ihrer Senioreneinrichtung oder was auch immer hier eine Besichtigung haben möchten, also eine Führung, weil man kann hier ganz viel auch erzählen zu dem Bütchen und zu dem Hammermuseum und zu den Gesprächsrunden, die wir hier haben, da kommen wir ja gleich zu, dann ruft derjenige oder diejenige mich einfach an, 0171 260 4433 und wir machen ganz persönliche Termine aus, ganz exklusive Termine und dann machen wir hier eine schöne Geschichte draus.
Und wenn hier die Tür offen steht, so wie heute, und man guckt hier rein, sagt man natürlich ganz schnell, das ist der Hammer. Ihr hört aber immer noch ganz gerne, da ist der Hammer. Also ihr seid immer noch auf der Suche nach dem einen oder anderen Hammer und wenn einer noch einen loswerden möchte, der hier im Bütchen sein Asyl finden soll, dann kriegt er das auch.
Also wir können ja schon mal einen Blick in die Zukunft werfen. Wir waren letzte Woche im Allee-Center und das Allee-Center ist ja mit einem Maskottchen unterwegs, der Hammerhai heißt. Und dieser Hammerhai ist nicht nur auf gute Zustimmung gestoßen, sondern der Entwurf, der erste ist aber nicht der tatsächliche Entwurf, ist in den sogenannten sozialen Medienheft wohl heftig diskutiert worden. Und das war dann mein Gesprächseinstieg mit dem Geschäftsführer des Allee-Centers und wir haben vereinbart, da die Stadt Hamm ja nächstes Jahr ihr 800-Jähriges feiert und da noch nicht so richtig gute Ideen am Horizont erkennbar sind, haben wir vereinbart mit der Geschäftsleitung des Allee-Centers, dass wir im letzten Drittel des Januars mit unserem Hammermuseum im Allee-Center mit einem Stand für 10 Tage anzutreffen sind. und dass das Allee-Center uns ganz stark unterstützt, in Rekordzeit 800 Hämmer zusammenzubekommen, um sozusagen einzuleiten in dieses Stadtjubiläum 800 Jahre Stadt Hamm.
Tolle Brücke, aber ihr seid ja bekannt als Brückenbauer und ich bin immer wieder fasziniert. Alles über das Hammermuseum in Bockenhövel gibt es bei uns auf der Homepage, auf der Radiorunde hamm.de. Entsprechend verlinkt zu den Räumkes mit den entsprechenden Kontakten, wenn ihr da auch mal einen Blick reinwerfen möchtet. Und ansonsten könnt ihr jetzt schon mal eine Vorstellung davon bekommen, was hier so alles passiert. Aber es passiert hier noch sehr, sehr viel mehr. Und es ist natürlich in diesem Jahr eine Menge passiert. Und ich sage nur 31. Mai. Wir machen aber erstmal ein bisschen Musik. Dann blicke ich mit Werner da nochmal zurück auf das Datum. Und dann gibt es natürlich hier auch schon wieder was Neues. Bis gleich. Die Radiorunde haben es auf Hausbesuch oder besser gesagt heute Abend wieder auf Bütchenbesuch in Bockenhövel. Werner Räumke ist mein Gesprächspartner. Und Werner, wir sind ja mehr oder weniger ganz intensiv zusammengekommen, als es um das Projekt Die Strecke ging. Mittlerweile ist das ja schon fast, ich würde schon sagen, ein fester Feiertag, nicht nur in Bockenhövler, sondern im Hammerkalender. Die Strecke, die haben wir dieses Jahr gefeiert am 31. Mai. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen Streckenerfahrung, was diese Events angeht. Wenn man mal so ein bisschen vergleicht, kann man diese einzelnen Jahre eigentlich vergleichen oder ist es immer wieder etwas Neues, was Besonderes?
Also jede Aktion, die dann so zentral oder größer stattfindet, ist eine separate Intervention. Also es ist nicht so, dass wir auch nur irgendeine Geschichte wiederholen. Und wir haben ja in diesem Jahr den großen Streckenwandertag, die Pinke Sohle auf der Kohle, organisiert. Und ich will mal über die Schlussfolgerungen reden. Das war insgesamt eine runde Geschichte. Wir wissen jetzt auch mittlerweile, unsere Strecke verläuft unterirdisch ganz geradlinig auf 5000 Metern in 1030 Metern Tiefe. Wir wissen jetzt aber auch, wie lang der Weg oberirdisch ist, weil einige der Teilnehmer tatsächlich an dem Radbordschacht 6, also Schacht Donar, im Münsterland angefangen haben und haben dann alle Kunstwerke abgelaufen und sind dann bis zum Ausgangspunkt gekommen. Es sind über 10 Kilometer, die abgelaufen und fotografiert haben, sodass wir also da auch einen zusammenhängenden Überblick haben, wie das im Einzelnen abläuft. So, das war insgesamt eine tolle Geschichte, weil wir haben natürlich viel experimentiert bei der ganzen Sache und haben neue Sachen ausprobiert. Einige haben funktioniert, einige haben nicht so gut funktioniert. Aber eins ist uns dabei ganz klar geworden, weil wir haben viele Besucherinnen und Besucher aus dem Münsterland gehabt. Wir müssen die Strecke besser ausschildern, besser auffindbar machen. Wir fahren oft mit dem Zug ab Bockenhövel in Richtung Münsterland oder in Richtung Ruhrgebiet. Und wenn du in Bockenhövel am Bahnhof ankommst, dann weißt du noch auf dem Bahnsteig durch die Zugansage, du bist am Bahnhof Bockenhövel. Aber wenn du dann vor dem Bahnhof trittst, weißt du nicht, wo Bockenhövel liegt. Es gibt kein einziges Hinweisschild, keinen einzigen Plan. Es gibt nicht mal eine Taxennummer. Es gibt zwar Buslinien, die da losfahren. Aber wenn du jetzt zu Fuß die Strecke dir erkunden oder erschließen willst, dann musst du ja die Strecke auch finden. Man muss also ein bisschen Geografie haben und da ist nichts am Bahnhof zu finden. Und das haben wir auch an anderen Stellen auf der Strecke gemerkt. Wir brauchen eine super, super Ausschilderung. Und deswegen werden wir im Oktober einen Wettbewerb so ausschreiben. Da geht es nicht nur darum, die Strecke auszuschildern oder die Strecke kenntlich zu machen, sondern da geht es gleichzeitig darum, die Leute, die sich am Wettbewerb beteiligen, die Bürgerinnen und Bürger, aktiv mit einzubeziehen, sodass wir also nicht nur am Ende Gesamtkunstwerke der Streckenmarkierung bekommen, sondern sozusagen eine neue soziale Ebene eingezogen haben. Noch mehr Menschen machen aktiv mit.
Und das ist ja auch ein ganz eindeutiger Schritt zu sagen, das ist nicht nur eine Tagesveranstaltung, sondern die Strecke steht tatsächlich nicht nur einen Tag, sondern 365 Tage im Jahr zur Verfügung. Und durch diese Hilfsmittel kann man auch jederzeit eigentlich die Strecke selber so ein bisschen erkunden.
Also ihr müsst euch jetzt mal praktisch vorstellen, wie markiere ich eine Strecke? Und das Beste war natürlich bei der ersten Aktion vor 2 Jahren, da sind wir mit Markierungskarren von Fußballplätzen losgefahren und haben die Strecke in Pink abmarkiert. Und zwar komplett durchgängig, sodass jeder die Strecke abgewandert ist. Und das WDR war so begeistert von der Aktion, dass das WDR sogar an 2 Tagen etwas größere, ausführliche Filme darüber gesendet hat. Leider wird uns das so nicht erlaubt durch die Stadt. Und daher werden wir uns ganz viele Dinge einfallen lassen, wie wir die Strecke darüber hinaus und so abmarkieren können, dass sie sichtbar ist und gleichzeitig, ne, ich sag mal ein Beispiel. Hier findet ja in jedem Stadtbezirk 4-mal im Monat Müllabfuhr statt. 2-mal Restmüll, einmal Papier und einmal Wertstoff. So, und da ist eine Idee zum Beispiel, die in den Wettbewerb sicherlich irgendwann eingebracht wird, die Mülltonnen künstlerisch zu gestalten, die genau an der Strecke vor die Tür gestellt werden. Die Mülltonnen gehören dem ASH und wir brauchen im Grunde genommen vom ASH die Erlaubnis und dann die Erlaubnis der Menschen, die die Mülltonne sozusagen in ihre Garage oder in ihren Hof ziehen. Aber stell dir mal das Bild vor, an den Müllabfuhrtagen bekommst du auf einmal 300 Mülltonnen vors Haus gestellt, die Kunstwerke sind und die gleichzeitig die Strecke abmarkieren. Wer hat das in Europa? Ich kenne keine Stadt, die sowas jemals gemacht hat. Und deswegen also ein Künstler- oder Ideenwettbewerb, wie wir das also so flankieren, dass es ein Riesenvergnügen macht, die Strecke abzulaufen und du hast die ganze Zeit dabei neue Eindrücke von neuer Kunst.
Und ihr seid natürlich definitiv nicht immer nur auf diesen einen Streckentag ausgelegt, sondern die Strecke, Werner, ist eigentlich eine Geschichte, wo ihr euch tagtäglich mit beschäftigt. Nicht umsonst habt ihr auch einen Verein gegründet.
Die Strecke ist ja ein täglicher Wandlungsprozess. Es kommen Kunstwerke um Woche dazu. Es werden aber auch Kunstwerke, wir hatten jetzt welche in Schaufenstern gehabt von dem Bildhauer-Ehepaar Pötter. Die haben wir jetzt wieder rausgenommen nach anderthalb Jahren. Also es ist ein ständiger Entwicklungs- und Fortentwicklungsprozess. Ich sage auch hier ein Beispiel, Heinz Feusner ist ja gerade unterwegs mit seiner Garagengalerie. Und wir waren die letzte Woche in Chemnitz, da ist die europäische Kulturhauptstadt und in Chemnitz gibt es ein Kunstprojekt, das heißt 3000 Garagen. Also Chemnitz hat insgesamt 30.000 Garagen bei 240.000 Einwohnern, aber 30.000 Garagen und die haben aus dem ein Kunstprojekt gemacht mit 3000 Garagen und haben die Garagen genutzt als Ausstellungsfläche, als Veranstaltungsorte, als Mini-Kino und ähnliche Sachen mehr. Wir haben mit Heinz Feusner, dem Kultfotografen des Lutherviertels, haben wir jetzt hier ein Zeichen gesetzt und haben die ersten Garagen im Bockum-Höfel auf der Strecke gestaltet. Und das möchten wir gerne weiterentwickeln, weil diejenigen, die uns ihr Garagentor zur Verfügung stellen, die bekommen erst eine große Auswahl an Bildmotiven, können sich das selber aussuchen. Und die Bilder selber werden mit Magneten befestigt, so dass keine Löcher gebohrt werden und die Bilder können jederzeit wieder ausgewechselt werden. Wir haben mit dem Bildhauer-Ehepaar Pötter vereinbart, dass wir eine Form der Bezahlung finden für ihre Skulptur, die es uns erlaubt, sofern wir die Vorgärten auf der Strecke finden, dass wir dort ein Skulpturenweg hinkriegen, der sehr, sehr beeindruckend wird. Und so doktern wir, also die Auszubildenden der Firma Heckmann beispielsweise, planen für nächstes Jahr rund um den 30. Mai, planen die ein gemeinsames großes Kunstwerk. Da sind, und Christian und ich wollen ja selber noch ein Kunstwerk hier machen, ein ganz spannendes Kunstwerk. Wenn das interessiert, kann ich es nachher kurz erzählen. Also es ist alles in Entwicklung. Und dieser Skulpturenweg, und da können wir mit breiter Brust auch in Richtung Chemnitz und Kulturhauptstadt gucken, unser Kunstweg hat jetzt schon über 70 Orte mit Kunst und Sehenswürdigkeiten und das wächst ununterbrochen weiter. Da stellen wir immer wieder vor der Frage, wie können wir das ausschildern und so kenntlich machen, dass der Besucher von nah und fern sich auf die Reise macht.
Wenn ich genau zugehört habe, 30. Mai steht schon dick und fett im Kalender für 2026. Gibt es da schon ein Motto? Habt ihr da schon wieder irgendwas im Petto oder ist das noch geheim?
Es gibt zwei, wie gesagt, was ist die Mehrzahl von Motto? Motten?
Motten, ja.
Es gibt zwei Motten. Die eine heißt Radbot-Galerie, gestern, heute und morgen. Die soll im Radbot-Gelände selber stattfinden und nochmal durch großflächige Fotografien längs der Straße im Grunde genommen zeigen, wie Radbot in Betrieb war. Dann kommt das heute, das, was heute auf Radbot ist, gekoppelt mit ehemaligen Industriegebäuden, wo man Büros, Manufakturen, Boutiquen, Cafés, Restaurants und Ähnliches integriert hat. Also die rechte Seite soll im Grunde genommen Radbot sein, wie früher Radbot ausgesehen hat. Und die linke Seite soll sein Ruhrgebiet in der Nähe, wo wir eine riesen Fotosammlung haben, was man mit ehemaligen Bergbaugebäuden oder Bergbauflächen alles veranstaltet hat. Und das soll in das Morgen führen. Und da ist die Idee, mit den Gewerbetreibenden im Gelände darüber zu reden, ob sie nicht bereit sind, eine Skulptur in ihrem Betrieb aufzunehmen. Das wäre auch das erste, sagen wir mal, Gewerbegebiet, wo vielleicht eine größere Anzahl an Skulpturen, damit ein Skulpturenpark vorhanden ist. Und wir überlegen, wie wir es schaffen, mit den drei Maschinenhäusern, die ja einzigartig sind im Lande. Radbot hat drei Schachtgerüste und drei Maschinenhäuser, die noch zusammenhängend zu sehen sind. Und wir überlegen dort, wobei die Besitzverhältnisse natürlich viele Sachen nicht erlauben, aber wir überlegen dort einen gemeinsamen Putztag mit der Bevölkerung aus Bockumhövel oder jedem zu machen, der da gerne mitmachen möchte. Und damit die mal ein Gefühl, die Bürger selber ein Gefühl kriegen, was hier für Kronjuwelen noch auf Radbotsch schlummern. Und daher auch die großformatigen Fotos, was man mit solchen Gebäuden tatsächlich an Gewerbe oder an Events oder sonstiges unterbringen kann.
Die Radio Grünheim ist auf Hausbesuch. Mein Name ist Ralf Grote. Mir gegenüber sitzt Werner Räumke. Und der hat uns eben noch mal so ein bisschen mitgenommen zum 31.05.2025, zum letzten Streckentag. Und wir haben ja schon einen kleinen Ausblick gegeben nach 2026. Und da hat Werner in seiner bekannten, charmanten Art den Spannungsbogen schon wieder gespannt und hat ganz klipp und klar gesagt, ja, Christiane, seine Frau und Werner möchten auch ein Kunstobjekt an den Start bringen. Habt ihr überhaupt noch so viel kreative Zeit bei euren ganzen Terminen, dass ihr auch sagen könnt, wir machen nochmal Kunst für uns persönlich?
Also das wird ein Kunstwerk, das wird circa 5-6 Meter hoch sein, weil wenn du die Hammerstraße fährst und auf der linken Seite dann, also von der Innenstadt Hams kommt und auf der linken Seite die Zeche auftaucht, Radbot auftaucht, kommt ein Bahnübergang, die Werner Bahn. So, und diese Werner Bahn fährt ja noch, zwar nur noch ganz selten, weil die versorgt das Kraftwerk in Stockholm mit großen Batteriespeichern und die kannst du nicht über die Straße transportieren. Aber früher fuhren da die Straßenbahnlinie 4, die kreuzte diese Werner Bahn. Da fuhr die Zechenbahn, die die ganze geförderte Kohle bis zum Anschlussgleis der Bundesbahn transportierte, also das dritte Gleis. Untertage verkehrten natürlich auch die Werksbahn in der Zeche und es verkehrte auch die Einschienenhängebahn, die ja witzigerweise, wir haben ja jetzt einen chinesischen Betrieb bei uns, nämlich die Firma Schaf, die ja die Einschienenhängebahn immer noch produziert und das ist heute unsere chinesische Seidenstraße, die wir in Bockumhövel haben. So, und wir wollen aus diesen unterschiedlichen Schienensystemen ein gemeinsames Kunstwerk bauen, das wir erstmal so Kreuzung nennen werden, aber da wird uns sicherlich noch ein besserer Name zu einfallen. Und die Schienen kriegen wir auch alle zusammen und da gibt es auch noch ein Grundstück der Ruhrkohle, sodass wir die also auch relativ dicht an die Werner Bahn bringen und weithin sichtbar. Das ist unser eigener Plan für das nächste Jahr. Ich weiß sogar noch, wo ein Stück Radbotschiene liegt, witzigerweise, weil die ganze Übertageanlage ist ja abgebaut worden, da ist ein Fahrradweg drauf. Aber es gibt eine Firma in Bockumhövel, die heißt Künstler, die sind auf Straßenbahnschienen spezialisiert. Die haben zum Beispiel in Basel Straßenbahnschienen entwickelt, wo du als Fahrradfahrer bei Regenwetter nicht mehr auf die Nase fallen kannst. Und die haben in ihrer Werkhalle noch Schienen liegen. So, und dann bei Künstler versuche ich dann natürlich die Schienen zu kriegen und gleich die Straßenbahnschienen dazu. Und die Ruhrkohle hat natürlich auch noch jede Menge Schienen. Das kriegen wir also sehr gut auf die Reihe. Und das ist einfach tatsächlich, wie du richtig fragst, es ist eine Frage der Zeit, wann wir das wie nächstes Jahr hinkriegen. Aber wenn ich an unsere Krone denke, die in Rekordgeschwindigkeit von weniger als 3 Monaten von der Idee bis zur Installierung obendrauf gebracht wurde, denke ich mir, das kriegen wir alles gut hin.
Und wir strahlen das Ganze ja jetzt erst im September aus und es ist ja noch bis zu Ende Mai, bis zum 30. Mai noch eine ganze Zeit lang hin. Wenn man so von euren ganzen Plänen hört, ja, wie sieht es denn unterstützungsmäßig aus? Ihr seid ein Verein, da könnten noch ein paar mehr sich beteiligen oder habt ihr alles gut auf starke Schultern verteilt?
Das ist wie überall im praktischen Leben. Die Schultern sind schon ein bisschen älter, gebrechlicher geworden, ne? Aber wir brauchen natürlich dringend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aus dem ganz einfachen Grunde, Bockumhövel braucht unglaublich viel Innovation zur Schaffung von Arbeitsplätzen und auch zur Schaffung von anspruchsvollen Arbeitsplätzen. So, und die kommen nicht von selber. Die kommen aber dann, es gibt ja immer den zweiten Arbeitsmarkt, die kommen immer dann, wenn das kulturelle Klima, das soziale Klima in dem Stadtbezirk stimmig ist. So, und wir arbeiten in dem Bereich Kultur, Kunst und Kultur. Und wir haben ja im Hammer-Martin-Luther-Viertel die Erfahrung sammeln können, wie man mit 60% Leerstand 100% Vollbesatz hinkriegt und sogar mit sehr anspruchsvollen Berufen, die wir im Martin-Luther-Viertel organisiert und angesiedelt haben. Und ich bin ganz sicher, wenn die Ballung Kraft, die wir jetzt schon hingelegt haben, wenn wir das noch ein bisschen durch weitere ehrenamtliche Mitarbeit verstärken, dann wird sich die Situation um Bockumhövel in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren stark verändern. Ich sag mal, wir haben das Problem, du kommst jetzt als Tourist und willst die Strecke abwandern. Aber wo gehst du denn Kaffee trinken? Wo kriegst du ein Stück Kuchen? Wo ist eine Toilette? Das ist alles noch Mangelware. Oder ne, wenn du jetzt hier bist, wo übernachtest du, wo gibt's Restaurants, wo gibt's weitere Sehenswürdigkeiten, wo du nicht nur in der Strecke unterwegs bist, sondern wo gibt's weitere Sehenswürdigkeiten etc. etc. Das muss gelöst werden. Das kann aber nur gelöst werden mit weiteren Mitgliedern und Freunden, die uns da kräftig unterstützen. Ich würde mir auch wünschen, dass die Zusammenarbeit der anderen Vereine und Organisationen in dieser Frage dichter wird, aber da sehe ich einen ersten Lernprozess, sodass ich glaube, wenn wir uns nächstes Jahr um die Zeit wiedersehen, dass wir da eine ganze Ecke weiter sind.
Man kann in das Streckenbütchen fahren, um sich einfach mit Werner Röhmke ja in der Mittagszeit zu unterhalten, um ein Interview aufzuzeichnen für die Radiorunde Hamm. Man kann aber auch hier in diesem Bütchen, Werner, viele, viele andere Dinge machen und da bist du der absolute Experte. Da weißt du, was hier in dem Bütchen abgeht und da möchtest du uns bestimmt einiges beschreiben.
Also man kommt einfach vorbei, du hast recht, man kommt zum Quatschen. Manche rufen mich an, bist du da, und dann kommen die zum Quatschen. Da muss ich auch mal die aktuelle politische Lage einschätzen. Glücklicherweise habe ich 2 Tageszeitungen und gucke mir auch im Fernsehen noch entsprechende Magazine an und kann meine Meinung sagen. Aber das ist nur das wenig. Die Zweiten kommen und bringen uns für ein Museum, das noch gar nicht da ist, nämlich für das Radbordmuseum und für das Hammermuseum, bringen die uns Sachen. Letzte Woche kam eine junge Frau hier rein, ob wir ein Pütthemd brauchen können. Ich sage, ich brauche dringend eins. Ich habe zwar jetzt nagelneue Arbeitsklamotten von der Zeche, mir fehlt das Pütthemd. Ja, und ob ich denn noch die Unterwäsche haben will vom Papa, vom Bergmanns Unterwäsche. Ja, ich sage, die wollte ich nicht so gerne haben, aber dann hat sie mir die doch gebracht und jetzt sind wir froh, dass wir sie haben. Die werden wir dann auch demnächst mal ausstellen, nicht tragen, sondern ausstellen. So, oder es kommt jemand und sagt, du, da hängt doch bei uns in der Kirche, da hängen noch ein paar Uniformen des Bergmannsorchesters. Braucht ihr die? Ja, natürlich brauchen wir die. Also das ist die eine Geschichte, Leute kommen, bringen was, fragen was, bringen was. Dann sind wir auf die Idee gekommen, da hier ganz viele Bergleute vorbeikommen, dann gründen wir mal hier so einen Gesprächskreis, den nennen wir einfach Bergbaurunde. So, oder Zechenrunde haben wir die, glaube ich, genannt. Eine Kohlerunde, genau. Und die ersten 2 Veranstaltungen haben stattgefunden. Die erste mit, glaube ich, 4 Leuten, die zweite schon bald bis 10 Leute. Und hier kam eine unglaubliche Wucht an Bergbauinformationen zu Radbord und zu unserer Strecke von Radbord nach Donar. Das waren nämlich Augenzeugen, die an der Strecke selber gearbeitet haben. Also wir haben mitgeschrieben, es war genial. Das hat uns dann natürlich irgendwann auf die Idee gebracht, das haben wir gestern Abend auch beschlossen. Wir werden dann eine neue Gesprächsrunde gründen, nämlich die Geschichte dieses Bütchens und die Geschichte der Trinkhallen in Bockumhövel. Das ist nämlich eine Riesengeschichte und die Älteren kennen dieses Bütchen fast alle und die kennen aber auch die anderen Trinkhallen. Dann wollen wir eine dritte Gesprächsrunde gründen, die heißt einfach nur Rennsport. Bockumhövel war ja mal berühmt für seine Fahrradrennen und Bockumhövel war berühmt für seine Seifenkistenrennen. Und dazu kommt, dass wir in Bockumhövel immer noch aktive Rennfahrer haben, also die Rallye-Sport fahren, die auch Pokale holen und ähnliches mehr. Und da wollen wir so eine Runde gründen. Und dann hat uns ja Harald Sumig, ja, ich sag mal in Gänsefüßchen gesprochen, eine Sache eingebrockt, die hat den Arbeitstitel, als der Beat nach Bockumhövel kam, in der Unterzeile Bockumhövel als Liverpool von Hamm. Und da haben wir mit angefangen. Und jetzt kam letzte Woche und vorletzte Woche jemand, und der hat hier einen Club gegründet, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, im Jahre 1957. Das war dann wohl das erste Mal, als Rock'n'Roll und Beat nach Bockumhövel in die Kneipe Artmann kam. Artmann ist berühmt, da sind ganz viele aufgetreten. Salbau ist berühmt, ganz viele aufgetreten. Und selbst im Freibad sind die Leute, sind auf, ne? Also, und dann kamen immer mehr Musikerinnen und Musiker zusammen, sodass wir heute ja schon einen recht ordentlichen Überblick haben, wer in den 50er bis 70er Jahren hier in die Saar in der Elektrogitarre gegriffen hat oder die Drums sozusagen gequält hat. Und es kommen immer mehr Bilder auch zustande und es kommen immer mehr total verrückte Geschichten zustande, die Jungs hier erzählen, die Musik gemacht haben. Wenn du willst, kann ich ja noch 2 Beispiele erzählen. Das erste ist, Hatti Weber saß da letzte Woche, der spielte als junger Mann von, ich glaube, er war 14 bis 18 in der Band The Fashion. So, und dann sagte der, wir haben so viel Geld verdient als 18-Jährige. Ich bin mit einem Opel-Kapitän zur Schule gefahren. Da sind die Lehrer und die anderen noch mit dem Fahrrad gekommen. Und ich hatte schon einen Opel-Kapitän. Da fragt der Pressevertreter, darf ich das zitieren? Hat er gesagt, okay, kannst du auch zitieren. Oder der zweite erzählte, Joe Cocker von Hamm erzählte, dass er da leicht angesäuselt nach Hause kam und der Vater ihm erstmal an der Gitarre ein Vorhängeschloss angebracht hat, damit er keine Musik mehr machen kann, damit er sich auf sein Abitur vorbereitet. Und solche Dönekes erzählen die Jungs hier reihenweise und die sind so faszinierend. Das ist so klasse Leben, was sich hier im Stadtbezirk abgespielt hat. Und Harald Sumig wird ja daraus ein kleines Bändchen machen mit Geschichten. Wir werden die eingehenden Fotos dann präsentieren via Beamer. Wir werden Harald bitten, daraus aus seinem Buch zu zitieren. Und wir haben die Jungs schon mal angefragt, ob sie denn heute noch Gitarre spielen können oder noch die Drums quälen können. Und die sind ja alle so um die 75, 80, die hier auflaufen. Und sie haben sich bereit erklärt, bei dieser Geschichte dann, wir favorisieren den Saalbau, weil das ist ja ein komplett erhaltenes 100 Jahre altes Theater, genau wie dieses Bütchen hier. Ein 100 Jahre altes Theater ist voll intakt und wir favorisieren das, da die Präsentation zu machen.
Da frage ich natürlich als Radiomensch, gibt es denn auch noch Tondokumente? Fotos finde ich immer erstaunlich, wie viele Fotos es aus einer Zeit gibt, wo noch nicht mit dem Handy fotografiert worden ist, wo wirklich nachweislich auch viel, viel Fotomaterial erhalten ist. Wie sieht es denn aus mit akustischen Sachen? Hat auch einer vielleicht mal Tonband mitgeschnitten, war vielleicht einer dabei, der auch mal eine eigene Platte aufgenommen hat?
Wir leben von der Hoffnung. Also ich bin ja erstmal froh, dass sie überhaupt mit ihren Plakaten und ihren Bildern und ihren Geschichten kommen, dass sie überhaupt kommen. Und die werden immer mehr. Und ich hoffe, dass das noch mehr werden, weil da laufen immer noch Telefonstaffetten durch Bockumhövel, was die Tonträger betrifft. Die sind uns dann erst einmal, zumindest von der Erzählung her, begegnet, wo dann dieser Club, dieser Beat-Club, der sich da 1957 gegründet hat, der hat Disco gemacht. Und da haben die einfach aus dem Radio auf diesen Röhren, Tonbandgeräten, haben die Mitschnitte gemacht. Und die werden gerade gesucht. Später haben dann die ersten, wie sagt man, Groupies, die ersten Fans angefangen, mit einem Kassettenrekorder Konzerte mitzuschneiden. Auch die sollen irgendwo existieren, die sind auf der Suche. Ich sag mal, was jetzt 40 Jahre, 50 Jahre irgendwo in der Kiste gelegen hat, das findest du nicht sofort wieder. Da musst du dich erstmal selber in den Hintern treten, um dich auf die Suche am Dachboden, im Keller oder in der Garage oder so zu machen. Aber ich bin mir sicher, dass wir das wird wahrscheinlich auch so im Mai stattfinden, wo wir in den Saalbau gehen, dass wir bis dahin auch die ersten Tondokumente haben, die wir dann in dieser Revue mit den Bildern, den Rezitationen und der Musikdarbietung, dass wir die auch ein bisschen präsentieren können.
Gibt es denn dann auch schon diese Gesprächsrunde, als der Beat nach Bockumhövel kam, ich sag mal, wo dann im Prinzip Harald Sumig dabei ist und die Geschichten aufschreibt, oder treffen die sich separat?
Nee, die sitzen hier jeden Donnerstag. Außer heute, weil heute war klar, wir sind nicht da, aber gestern Abend war auch wieder einer da, der Uli Schwarz, der ist ja unser Bockumhövel-Historiker neben den beiden Ortsheimatpflegern, und Uli ist die ganze Zeit am Rumtelefonieren und hat ganz viel Material schon zusammengetragen. Die haben sich hier bald jeden Donnerstag getroffen, im Beisein der Presse, deswegen gibt es ja auch schon einen ersten tollen Presseartikel, der zweite müsste diese Woche kommen, und wenn die sich unterhalten, du lässt dich einfach schlapp und denkst an dich selber zurück. Ich habe ja auch, ich war mal Vorsitzender vom Peter Kraus Fanclub in Recklinghausen. Da hatten wir 3 Mitglieder. Ich fand das gar nicht so schlimm, weil wir ja auch ein bisschen Rock'n'Roll drin. Aber dann kamen die Beatles und dann kamen die Stones. Und dann war der Peter Kraus Fanclub aufgelöst. Und wir rannten natürlich zu allem, wo irgendwo was mit Bandmusik war. Und Recklinghausen hatte damals einen aktiven Jugendamtsleiter und der hat den Beat-Club in der Festlandhalle organisiert mit 2000 Leuten. Und da durfte ich dann immer von den Bands die Verstärker mittragen und solche Sachen alle und fühlte mich total erhaben. Aber ich sag mal, wenn wir an die Zeit zurückdenken, wie gesittet wir waren. Da sind ja noch Musiker mit Krawatte und Hemd und Krawatte auf Bühne aufgetreten. Aber es war eine Zeit, sage ich auch ganz offen, es war eine Zeit an der Veränderung, der positiven Veränderung, wo ganz viele junge Leute durch diese Musik im Grunde genommen, ja, da wurden die Weichen für ein späteres Leben gestellt von ganz vielen jungen Menschen. Und das hat sich sehr, sehr positiv eigentlich auch so auf gesellschaftliche Verhältnisse ausgewirkt, finde ich, diese Art der Musik zu machen und die Art des Zusammenlebens und die Art, die Konzerte zu besuchen.
Das war der Hausbesuch aus dem Streckenbütchen bei Werner Räumke und das Ganze haben wir aufgezeichnet am 4. September. Und ja, viele werden jetzt sagen, wo ist denn seine Christiane? Christiane ist zu Hause und bereitet ja den Ausstieg vor. Die beiden fahren nämlich heute Abend in den Urlaub ins schöne Italien. Die Sendung strahlen wir aus am 21. September, so der Plan. Dann seid ihr beide auch noch unterwegs. Wenn ihr beide jetzt in Urlaub fahrt, lasst ihr dann auch wirklich die kreative Seele baumeln oder geht ihr weiter mit offenen Sinnen durch die Gegend und saugt weiter? Ich nenne euch ja immer scherzhaft so den Kulturschwamm. Ihr sauft und saugt das Gleiche auch wieder auf, was ihr da so seht?
Also es geht doch gar nicht anders, du kannst doch nicht abschalten. So, wir sind natürlich jetzt in einem Dorf, das mal angefangen ist, völlig leer und verrottet, 1994, und da ist einer auf die Idee gekommen, die Türen des Dorfes künstlerisch zu gestalten. Mittlerweile sind die bei knapp 200 Türen und Hauswänden. Mittlerweile haben sie eine eigene Bühne, ein eigenes Museum, haben die Kunst beleuchtet und so weiter und haben auch tatsächlich jetzt 40 Einwohner wieder. Und da wohnen wir, wenige Meter entfernt. So, und egal, wo du in Norditalien unterwegs bist, es ist unvermeidbar, auf Kulinarik, auf Kultur, auf Kunst zu stoßen. Und natürlich sind wir wie Schwämme, wir saugen das auf. So sind wir ja auch auf den Bolzen mit der pinken Schnecke gekommen, die wir irgendwo auf so einer ehemaligen Bahnstrecke in einem riesigen Format gesehen haben. Nein, wir gehen in aller Ruhe, wir lassen aber die Seele baumeln. Wir gehen in aller Ruhe an die Erkundung von Norditalien, konkret Liguriens, und schauen uns alles an und nehmen das mit. Und irgendwann wird das positiv in unsere Arbeit einfließen. Und Christiane ist konkret noch nicht beim Friseur. Die will natürlich in Italien, wenn wir da aufschlagen, will die natürlich auch Bella Figura machen, wie die sich das so gehört. Und danach werden natürlich heute noch die Koffer gepackt, weil es dann auch gleich losgeht.
Dann wünsche ich euch beiden einen schönen Urlaub. Kommt uns heile mit vielen, vielen Ideen wieder, aber da mache ich mir gar keine Sorgen. Ein Wort oder ein Begriff ist heute viel gefallen in dem Interview. Das war positiv, also positiven Eindruck hinterlassen. Es war eine positive Zeit, diese positive Zeit wieder noch in die Zukunft holen, wenn man an die alten Dinge so denkt. Hier passiert eine ganze Menge in Bockumhövel und ich bin echt immer froh, dass ich mal so über die kleine innerstädtische Grenze von Hessen nach Bockumhövel rüberfahre und mir hier immer so diese ganzen Ideen hole. Vielleicht ist ja Thema für die nächste Runde, als der Große nach Bockumhövel kam. Ich weiß nicht, ob der Harald ein Buch mit voll kriegt, aber auf jeden Fall kriegen wir einige Sendungen voll. Vielen herzlichen Dank.
Der Harald kriegt das Buch voll, Alter. Wir haben ja jetzt schon etliche Seiten mitgeschrieben. Nein, da sehe ich keine Probleme. Ich sage nochmal, mach Tagesschau an, dann hört das mit dem Positiven sofort auf. Und wir stehen eben halt für den Gegenentwurf. Wir haben eigentlich so viele schöne Dinge im Leben, die wir für uns auch reklamieren müssen und auch uns darauf einstellen und danach leben müssen. Dann wird morgens nicht mehr gemeckert, sondern wird sich gefreut, dass man die Vogelstimmen hört. Und dann wird sich gefreut, dass der Nachbar dich anlächelt. Und so gibt es ganz viele Dinge, die einfach sehr schön sind und sehr angenehm. Und so sollten wir unser Leben organisieren.
Bestes Schlusswort. Mein Name ist Ralf Grote, das war eine Produktion der Radiorunde Hamm und wer das Interview nochmal nachhören möchte, der geht auf unsere Homepage, die radiorundehamm.de. Dankeschön, Werner.